Erlaubt mir auch nochmal ein Gebet zu sprechen. Liebevoller Vater, wir danken dir für die Gabe deines Sohnes Jesus Christus, dein Erlöser, damit wir zu dir freien Zugang haben. Danke für diesen Nachmittag, für die Vorbereitung dieser Veranstaltung durch Reichenszeders und den wunderbaren Chor und die herrlichen Lieder. Wir bitten dich für Tabitha, Herr, schenke, wenn sie im September diese Prüfung hat, dass es gelingen darf. Rufe in Erinnerung durch deinen Geist. Gib ihr alles in der Vorbereitung und in der Durchführung. Bitte segne uns auch jetzt unter deinem Wort, Herr. Öffne uns die Augen, dass wir sehen die Wunder in deinem Wort. Wir setzen unsere Hoffnung zum Reden und Hören ganz auf deine Gnade. Amen. Ja, unser Thema lautet ja, so ist es angegeben, wozu die Wiederkunft Jesu dringend notwendig ist. Ja, ich glaube, das haben wir schon so ein bisschen erlebt, nicht wahr? In den letzten Monaten. Wir wissen ja nicht, was kommt da noch auf uns zu oder was könnte noch alles passieren, und dass wir da so überfallen werden von so einem kleinen grünen Virus oder vielleicht ist es auch blau. Das hätten wir ja nicht gedacht. Das hat uns richtig kalt erwischt. Und ja, da sehnt man sich dann danach, dass der Herr Jesus Christus wiederkommt. Denn wenn das geschieht, dann wird auch die Krankheit in den Bann getan werden. Denn wo er regiert, wo Gerechtigkeit regiert, da herrscht dann auch Frieden. Da ist Gottes Wohnung sozusagen auf dieser Erde. Darum, denke ich, ist das aktuell immer wieder auch zu beten, Herr, komme bald. Das heißt ja im Aramäischen Maranatha, Herr, komm oder komm, Herr Jesus. Ja? Wozu die Wiederkunft Jesu dringend notwendig ist. Wir machen zwei Teile, mal sehen, jetzt vielleicht 30, vielleicht 35 Minuten und dann haben wir eine Pause. Und danach machen wir dann den zweiten Teil. Und jeder, der sich am Buffet bedient, muss dann auch zum zweiten Teil kommen. Nein, nein. Das war nur ein kleiner Scherz. Ich habe da mal eine wunderbare Begebenheit gelesen oder etwas über Tradition damals im Nahen Osten, in der Zeit, in der unser Herr Jesus Christus gelebt hat. Da hieß es, wenn da irgendwie so ein reicher Mann war, der Bedienstete hatte, und wenn jetzt zum Beispiel der Diener oder der Knecht, wie man so sagt, wenn der den Tisch gedeckt hatte, alles schön fein hingedeckt, und der Hausherr kam denn und setzte sich an den Tisch und aß, und wenn er dann die Serviette genommen hat, und das ist ein bisschen groß, ne? Wenn er die Serviette genommen hat beim oder nach dem Essen oder wenn er fertig war und hat sich den Bart sauber gemacht und die Hände ein bisschen gesäubert und so, und dann hat er die Serviette, die hat er dann so auf den Tisch geworfen, neben seinen Teller. Und das war für den Diener, der immer etwas abseits im Hintergrund stand, dann das Zeichen: A, mein Herr ist fertig mit dem Essen. Er steht jetzt auf und er geht raus und ich kann den Tisch abräumen. Jetzt gab es aber auch andere Situationen, in denen der Hausherr vielleicht etwas anderes erledigen wollte, das ihm gerade eingefallen ist, oder vielleicht musste er auch auf Toilette oder irgendwas, ja? Und dann stand er auf und dann nahm er aber vorher seine Serviette und faltete diese. Er knödelte die nicht zusammen, sondern er falterte sie schön säuberlich und legte sie dann neben den Teller. Und dann ging er raus und der Knecht wusste halt, mein Herr hat die Serviette nicht zusammengeknüttelt, sondern er hat sie schön gefaltet, säuberlich daneben gelegt. Mein Herr ist noch nicht fertig, ich darf den Tisch nicht abräumen, er kommt zurück. Das wusste er dann. Ja. Warum erzähle ich das? Johannes Kapitel 20. Oft war es ja so, es muss nicht so sein, ich weiß es nicht, einen Beleg dafür habe ich nicht, aber es war ja oft so, dass der Herr Jesus angeknüpft hat an die Gegebenheiten des Lebens, der Traditionen, wie sie damals waren. Ja, er hat auch manche Feste gefeiert, zum Beispiel, die gar nicht unbedingt in der Bibel stehen, zum Beispiel das Chanukka-Fest, das Leuchterfest. Stammt nicht, war keine direkte göttliche Anordnung gewesen. Und doch, das war so Tradition im jüdischen Volk. Und da hat der Jesus auch mitgemacht. Und man nimmt an, oder es könnte sein, Johannes Kapitel 20, Vers 6 und 7, das war am Auferstehungstag unseres Herrn Jesus Christus. Er ist gestorben, nach 3 Tagen ist er auferstanden, so wie er es auch versprochen hat, und da heißt es: Nun kam auch Simon Petrus hinter ihm her, also hinter Johannes. Die sind nämlich beide zum Grab gelaufen, weil die Frauen kamen an und sagten: Mensch, der Herr ist auferstanden. Und die beiden, was hast du, was kannst du, gerade zum Grab gelaufen. Und der Johannes war jünger und darum ein bisschen schneller. Und dann kam der Simon Petrus eben etwas später an. Nun kam auch Simon Petrus hinter ihm her und trat in das Grab hinein. Und er sah dort die leinenen Binden liegen, das Schweißtuch aber, das auf seinem Kopf gelegen hatte, lag nicht bei den anderen Leintüchern, sondern für sich zusammengefaltet. An einer besonderen Stelle. Mit anderen Worten, ich bin noch nicht fertig. Ich komme zurück. Und darauf warten wir. Darauf warten wir jetzt schon 2000 Jahre. Ja, warum so lange? Weil Gott, der Vater, möchte, dass die Gemeinde, die dem Herrn Jesus Christus gehört, möglichst groß wird. Und darum hat er Geduld, und die Bibel sagt, er ist langmütig, er hat langen Atem, denn er möchte nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass möglichst viele gerettet werden und Eigentum seines Sohnes werden. Bei der ersten Ankunft Jesu, oder ich sag mal so, bei der Schilderung der Propheten, die ja im Alten Testament die Ankunft Jesu schon prophetisch beschrieben haben. Es gibt ja, da muss man sich mal vorstellen, da kommt ja kein, das gibt es in dieser Welt gar nicht. Den Beweis hat man ja, das Alte Testament, die Schriftrollen sind ja gefunden worden. Also das Alte Testament hat zum Teil 1000 Jahre bevor Christus kam oder 600-700 Jahre bevor Christus kam, ja, über 300 detaillierte Aussagen gemacht über sein erstes Kommen. Und die haben sich buchstäblich erfüllt. Zum Beispiel, dass er in Bethlehem geboren wird. Ja? Also jeder König, Jesus kam ja als der König, als der Messias, jeder würde sagen, ja, der muss doch in Jerusalem geboren werden. Das ist doch schließlich die Hauptstadt. Ne? In Amsterdam oder in Berlin oder so. Oder hier in Wien muss der König geboren werden. Aber doch nicht in Parndorf. Ja? Ja, und der Prophet, der hat aber 600 Jahre bzw. 700 Jahre vorher geschrieben, der König, wenn er kommt, der wird nicht geboren in Jerusalem, sondern in einem kleinen, verachteten Ort namens Bethlehem. Das ist das göttliche Prinzip. Immer. Das, was nichts ist, was niedrig ist, das erhöht er. Ja? Und das hat sich buchstäblich erfüllt. Er ist in Bethlehem geboren worden. Das ist nur ein Detail. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, die erste Ankunft Jesu und die zweite Ankunft Jesu sahen die Propheten oft nicht zeitlich voneinander getrennt. Die haben das immer geschildert so als ein Ereignis. Die wussten nicht, dass zwischen der ersten Ankunft Jesu und seiner Wiederkunft jetzt, heute können wir sagen, 2000 Jahre liegen. Die haben beides miteinander als ein Ereignis gesehen und so dann auch geschildert. Und ja, wenn wir schon bei der Weihnachtsbotschaft sind, Jesaja Kapitel 9, Vers 5 und 6. Das ist so ein Beispiel aus vielen Beispielen, die es gibt im Worte Gottes. Und da heißt es, das ist so ein Weihnachtsvers, den man immer gerne Weihnachten vorliest, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. So, das eine hat sich erfüllt. Ein Kind ist uns geboren. Ja, das war damals in Bethlehem, ja? Jesus Christus, der ewige Sohn Gottes. Übrigens, die Bibel sagt ja, dass Jesus der Schöpfer ist, ja? Der Sohn Gottes, der hat alles gemacht. Hebräer Kapitel 1, Johannes Kapitel 1, Kolosserbrief, da steht, dass Jesus hat diese Welt gemacht. Weil er ja auch Gott ist, er ist ja Gottes Sohn. Wir glauben ja an diese Dreieinheit. Jetzt stellt euch einmal vor, dieser Gott, der gesprochen hat und das war alles da, das geht jetzt so und auf einmal ist er ein hilfloses Kind, ein Baby in einer Krippe, dem man die Windel wechseln muss. Der Schöpfer. Was für eine Liebe steht dahinter. Was für eine Liebe. Also das ist damals passiert, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, aber der zweite Teil, die Herrschaft, ruht auf seiner Schulter. Das hat sich damals nicht erfüllt. Denn er ist ja, wie sagen wir in der deutschen Sprache, arm wie eine Kirchenmaus am Kreuz von Golgatha gestorben. Er hatte nichts mehr. Er hing ja fast nackt am Kreuz. Seine Jünger sind weggelaufen, hat alles verloren. Aber seine Geschichte ist noch nicht zu Ende. Er kommt zurück. Und wenn er zurückkommt, dann wird er auch als Herrscher für diese Welt kommen. Warum sage ich das? Hat das was mit dem Thema heute Nachmittag zu tun? Ja, das hat damit zu tun. Denn genauso wie die erste Ankunft Jesu absolut notwendig war für diese Welt. Wenn er nicht gekommen wäre, wir säßen hier nicht, wir wären alle verloren. Die Welt wäre wahrscheinlich schon untergegangen. Die erste Ankunft Jesu war unbedingt notwendig und so ist auch die Wiederkunft Jesu, unseres Herrn Jesus Christus, absolut notwendig. In der ersten Ankunft, da wurde die Schuldfrage gelöst. Ja? Da hat er nur, ist er nur deshalb gekommen. Darum ist er nicht als Herrscher gekommen. Darum ist er wohl als König gekommen, aber er hat sein Königsein nie ausgelebt, weil er wollte uns erlösen. Und er hat die Basis geschaffen, dass wir gerettet werden können. Dass es heute so ist, wir müssen ja keine Werke bringen, ohne Werke. Ist ja eigentlich falsch gedacht, wenn wir immer meinen, wir müssen uns zu Gott hinarbeiten. Das können wir ja gar nicht. Können wir ja gar nicht. Gott schafft alles, damit wir gerettet werden können. Jesus hat die Grundlage zur Erlösung geschaffen. Ja, wir haben eben gesungen, durch dein Blut sind wir geheiligt oder so ähnlich. Ja, dieser Text. Sind wir gereinigt. Er hat uns erlöst, er hat uns die Tür in den Himmel geöffnet. Es heißt heute, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Boom, das reicht. Das reicht. Wenn man das von Herzen tut. Da steckt alles drin. Ja? Also, die Schuldfrage wurde gelöst, als der Herr Jesus Christus das erste Mal kam. Wenn er wiederkommt, dann wird nicht mehr die Schuldfrage gelöst, sondern die Machtfrage. Wer hat das letzte Wort? Wer hat die Oberherrschaft? Wer ist der Herr aller Herren? Wer ist der König aller Könige? Hat die Sünde die Macht und wird die Sünde die Macht weiter behalten, hat es der, der hinter der Sünde steht, die Bibel nennt ihn Satan, hat er das letzte Wort mit seinen Dämonen her? Die Bibel erklärt uns, dass unsere Welt vom Himmel her oder unter dem Himmel von dämonischer Macht regiert wird, mit beherrscht wird. Hat einmal der sogenannte kommende Antichrist das letzte Wort und die Oberherrschaft über diese Welt? Oder hat es der Tod? Wird es immer der Tod sein, der das mächtigste Wort spricht? Nein, Jesus. Und wenn er wiederkommt, dann wird diese Machtfrage gelöst. Dann wird der Satan gebunden. gefesselt und in den Abgrund gesteckt, erklärt uns die Bibel. Dann soll auch der Tod eines Tages, wir kommen noch darauf, aufgehoben werden. Stellt euch das mal vor, dass der Tod getötet wird, ja, dass der nicht mehr da ist. Was für eine Hoffnung. Ich sagte, wir kommen noch später darauf zurück, denke ich. Also die Machtfrage wird gelöst, wenn Jesus Christus wiederkommt. Wir gehen jetzt mal ein bisschen durch, mal sehen, wie weit wir kommen, wozu die Wiederkunft Jesu unbedingt notwendig ist. Der erste Punkt, die Rückkehr unseres Herrn Jesus Christus, ist unbedingt notwendig, damit die Gemeinde, die ja auch der Leib Christi genannt wird, mit dem Haupt, nämlich mit Christus, zusammengeführt wird. Solange das nicht geschieht, das muss als erstes passieren. Solange das nicht geschieht, wird alles andere nicht passieren. Zuerst wird die Gemeinde, also alle an Jesus gläubigen Menschen, die jetzt während 2000 Jahre, die Bibel sagt, entschlafen sind, gestorben sind, die werden auferweckt. Und die noch leben, die werden verwandelt werden. So erklärt es uns die Bibel. Ich glaube einfach allem, was geschrieben steht. Ganz kindlich. Die werden verwandelt werden und dann werden sie miteinander, die Bibel sagt, entrückt dem Herrn entgegen in den Wolken und sie werden alle Zeit bei dem Herrn sein. Und da heißt es, so tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Also zuerst muss der Herr kommen und er wird zuerst kommen, nur für seine Gemeinde. Und ohne diese Zusammenführung gibt es keine sogenannte Apokalypse, gibt es keine Wiederkunft Jesu in großer Kraft und Herrlichkeit. Würde der Herr nicht mit seiner Gemeinde zurückkommen, gäbe es auch kein sogenanntes messianisches Königreich, wie es die Bibel uns erklärt. Also zuerst muss das passieren. Und darum sagt auch der Apostel Paulus im Römerbrief, Kapitel 11, er sagt, es muss zuerst die Vollzahl der Nationen eingegangen sein in den Leib des Christus. Oder ein anderes Bild ist der Ölbaum. Ja, der Ölbaum. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, ist ein Glied am Leibe Christi. Und es wird einen Moment geben, wo dieser Körper, dieser Organismus, dieser geistliche Organismus fertig ist. Das weiß nur Gott, denn er hat das bestimmt. Und dann, wenn die Nationen eingegangen sind in den Leib des Christus, dann wird die Gemeinde von dieser Erde weggenommen und dann wird er mit dem Haupt zusammengeführt. Und dann, ja, man höre und staune, dann ist diese Heilsgeschichte sozusagen vollendet. Der Epheserbrief sagt in Kapitel 1, Vers 22 und Vers 23, und er, also Gott, hat alles seinen Füßen, den Füßen Jesu, unterworfen und ihn als Haupt über alles der Versammlung gegeben, das ist die Gemeinde, die sein Leib ist. Die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Also, wenn der Leib vollendet ist und von dieser Erde weggenommen wird und mit dem Haupt, dem Christus, zusammengeführt wird, dann ist die Fülle dessen erreicht, der alles in allem erfüllt. Und dann beginnt alles andere, geht dann weiter in der Heilsgeschichte des Ratschlusses Gottes. Denn zum Beispiel die Gemeinde, sagt ja die Bibel auch, die Gemeinde wird diese Welt richten. Sogar Engel richten, stellen wir vor, haben wir doch nie verdient. Warum? Aber das hat Gott so verordnet. Und das Gericht beginnt ja in der Apokalypse, ja, in der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel. Da beginnt ja Gericht über diese Welt, auch zum Teil über Israel und auch zum Teil dann schon über die Engel. Und da wird Gemeinde dabei sein. Fritz Binde war ein sehr bekannter deutscher Autor und der hat einmal geschrieben, es ist ein bisschen gewagt vielleicht ausgedrückt, aber es ist einfach richtig, Er schreibt, das übersteigt unser Fassungsvermögen bei weitem, dass Gott das so in seinem Heilsvorsatz beschlossen und diesen wunderbaren Organismus ins Dasein gerufen hat. Das fasse, wer fassen kann. Sein Christus ist nicht vollständig ohne den Leib, geistlich gesehen. Ja, die Gesamtheit dieser Glieder macht erst die Fülle des Christus aus. Das hat Gott so gewollt. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir der Christus wären. Das können wir ja gar nicht. Ne? Christus ist Christus, Christus ist der Sohn Gottes. Also Jesus Christus ist selber göttlich. Das werden wir nie sein. Aber Gott hat es in seinem Geheimnis so gewollt, dass der Christus geistlich ein Leib ist mit seiner Gemeinde. Eine vollkommene Einheit. Und irgendwann wird das vervollständigt und dann wird die Gemeinde von dieser Erde entrückt. Das ist eine ganz kolossale, großartige Hoffnung. Sie müssen sich vorstellen, dass, auch da kommen wir vielleicht nochmal drauf, aber es kommt mir jetzt so in den Kopf, wir haben ja keine Ahnung wahrscheinlich, wie viele in den letzten 2000 Jahren in Christus gestorben sind, ja, oder entschlafen sind, die ja alle in seinem Reich sind. Ja, die warten darauf, dass sie auferweckt werden und einen Herrlichkeitsleib bekommen. Ihre Persönlichkeit ist ja schon da. Aber sie brauchen noch einen Herrlichkeitsleib. Und das passiert erst, wenn der Herr für seine Gemeinde zurückkommt und diese Gemeinde in den Himmel holt und dann dem Vater vorstellt, als eine Körperschaft. Ja, da werden die Engel, die werden jauchzen. Die werden jauchzen. Zweitens. Die Wiederkunft Jesu ist notwendig wegen der Ratlosigkeit der Völker einerseits und der Rettung Israels andererseits. Einmal die Ratlosigkeit der Völker. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Also, ich meine, ich möchte jetzt sagen, ich kenne die Bibel einigermaßen und auch die prophetischen Abschnitte des Wortes Gottes, sagen wir mal die Offenbarung oder über die Zukunft überhaupt oder über die Wiederkunft Jesu und die Ereignisse, die da noch geschehen. Das weiß man, aber das ist alles irgendwo so Theorie, das hat man im Kopf, da macht man sich drüber Gedanken, da studiert man auch drüber. Aber ich muss sagen, in der jetzigen Corona-Krise ist mir das alles viel lebendiger geworden. Viel wirklicher, viel aktueller, viel greifbarer. Auf einmal hat man gemerkt, Mensch, wie über Nacht das Wort Gottes sich verwirklichen kann. Ich möchte Ihnen nur einen Vers lesen. Der Jesus ist damals gefragt worden von seinen Jüngern, Herr, wann kommst du denn zurück? Wann richtest du denn dein Reich auf dieser Erde auf? Und was ist denn das Zeichen dafür, dass du bald zurückkommst? Und dann gab er ja eine ganze Latte, ja, von Zeichen und so weiter, was alles geschehen muss, bis er wieder zurückkommt. Und dann sagt er unter anderem im Lukas-Evangelium Kapitel 21, er sagt, und das ist so ein Vers, der mir jetzt so aktuell wurde. Auf der Erde Angst der Nationen in Ratlosigkeit. Bei brausendem und wogendem Meer, während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den ganzen Erdkreis kommen soll. Das hat Jesus Christus vor 2000 Jahren gesagt. So, jetzt müssen wir aufpassen. Ich behaupte jetzt nicht, dass diese Corona-Krise jetzt die, was weiß ich, schon die Apokalypse sei. Ja? Oder die Wehen der Offenbarung, wie man das auch so nennt. Oder jetzt hat uns der Zorn Gottes erwischt. Nein, wir leben noch nicht in der Apokalypse. Und Gott ist auch noch nicht, hat auch noch nicht seinen Zorn ausgeschüttet über diese Erde. Er liebt, er will retten, er ist langmütig Und er möchte, dass viele Menschen in den Himmel kommen. Und ich hatte es gesagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Das gilt heute. Das gilt immer noch. Volle Gnade. Volle Gnade. Aber es kommt mir vor, so als wenn der Herr an die Tür klopft und sagt, Leute, merkt euch, mein Wort ist die Wahrheit. Und es wird sich erfüllen. Stellt euch darauf ein, früher oder später. Und jetzt könnte das so sein, als wenn er uns mal so ein bisschen Vorgeschmack geben würde von dem, was kommt. Vielleicht sind wir ja auch schon weiter, ich weiß es nicht, bin kein Prophet. Und ich meine, wenn wir das jetzt mal durchgehen, Jesus hat gesagt, diese Tage werden wie ein Fallstrick kommen. Das heißt, wie ein Tier, das in eine Falle tritt, ja, so ganz plötzlich, bumm, über Nacht. Und das ist ja passiert. Diese Corona-Krise, die hat uns ja nur wirklich auf einmal erwischt. Und dann sagt Jesus über den ganzen Erdkreis. Er sagt nicht nur über ein Land oder über eine Nation oder vielleicht einen Kontinent. Nein, er sagt, was über den ganzen Erdkreis kommen wird. Und das ist ja jetzt auch so passiert als Vorschattung oder Vorgeschmack, als vielleicht Alarmzeichen. Ja, es sind ja alle Kontinente dieser ganzen Welt mehr oder weniger gleich erwischt. Und sie müssen gleich reagieren, gleich handeln, die gleichen Maßnahmen treffen. Ob das jetzt in Südamerika irgendwo ist oder in Afrika oder in Asien. Es ist tatsächlich über den ganzen Erdkreis gekommen und dann Angst der Nationen und Ratlosigkeit. Wie sollen wir vorgehen? Und ein anderer Punkt hier, vor der Furcht oder vor Furcht und Erwartung der Dinge, die kommen sollen über den ganzen Erdkreis. Also stellen wir uns das einmal vor. Es wird eine Zeit geben, in der die Menschen richtig Angst kriegen vor den Dingen, die da noch kommen könnten. Vor Erwartung der Dinge, die kommen sollen über den ganzen Erdkreis. Und ich meine, das haben wir jetzt auch wieder, ja, so einen Vorgeschmack, dass wir sagen könnten, ja Mensch, die Leute, die Regierungen, die Virologen und Mediziner und so weiter, die einen verharmlosen, die anderen machen es ganz schlimm. Ich weiß selber nicht, wo ich dran bin. Ja, es geht ihnen vielleicht auch nicht viel anders. Aber auf jeden Fall, eins ist klar, die Leute haben Angst. Was könnte da denn noch kommen? Was ist denn, wenn eine zweite Welle kommt, wenn eine dritte Welle kommt? Was wird dann aus unserer Wirtschaft, aus unserer Weltwirtschaft? Geht dann alles den Bach ab? Was wird aus unseren Kindern, aus unseren Enkelkindern vielleicht? Durch welche Krisenzeiten müssen die hindurch? Was ist, wenn wir keine Arbeit mehr haben? Ja, oder keine Arbeit mehr finden, keine Arbeit mehr kriegen, wenn die ganze Industrie kaputt geht oder wenn andere Seuchen kommen und so weiter und Krankheiten und. Die Menschen haben regelrecht Angst. Das ist es, was uns die Bibel lehrt. Also ich sagte ja, darauf möchte ich nochmal hinweisen, solche Worte Gottes, die vielleicht noch gar nicht unsere Zeit jetzt meinen, aber man sieht und man wird gewarnt, wie aktuell das Wort Gottes ist. Und übrigens, der Herr Jesus hat das ja gesagt, in Bezug seiner sogenannten Endzeitrede. Er hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte werden nicht vergehen. Und dazu gehört noch etwas. Israel. Jesus hat gesagt, ihr werdet gehasst werden von allen Nationen. Warum? Jesus, wenn er zurückkommt, kommt er nach Israel zurück. Das ist nun mal eben so. Er kommt nicht nach Hongkong und nicht nach Moskau. Er kommt nach Israel. Da wird das messianische Reich aufgerichtet und wird sich dann ausdehnen über die ganze Welt. Und das ist mit ein Grund, warum die Welt so gegen dieses Volk ist. Ich war jetzt unterwegs in Deutschland, jetzt noch vor ein paar Tage, 12 Tage war ich unterwegs in Deutschland, bis hoch im Norden an der dänischen Grenze, unter anderem dann auch in Bremen. Und mein Kollege und ich, wir haben uns dann gesagt, tagsüber, ach komm, wir gucken uns Bremen mal ein bisschen an. Und sind dann da auf dem großen Marktplatz gefahren und da ist so ein Dom steht da mit so 2 Türmen. Und da gucke ich so von, wir standen noch etwas weiter ab und dann schaue ich so und dann sehe ich vor dem Dom stehen, ich weiß es nicht mehr genau die Zahl, vielleicht 8 oder 10 ältere Leute, etwas ältere Leute, meistens Männer, vielleicht 2 Frauen. Mit großen Transparenten, die sie hochgehalten haben oder über ihren Leib trugen. Da stand dann drauf, Israel will keinen Frieden, Israel muss boykottiert werden und Israel muss das palästinensische Land zurückgeben und Israel soll zurück an die Grenzen vor 1967 und alles so negative Dinge. Und dann habe ich mir gedacht, komm, also da gehe ich jetzt hin. Und dann habe ich meinen ganzen Mut zusammengerissen. Und dann habe ich gesagt, nee, das kann ich jetzt nicht stehen lassen. Und dann bin ich da hingegangen und dann habe ich die angesprochen. Und dann habe ich gesagt, hören Sie mal, wissen Sie eigentlich, dass Israel die einzige wirkliche Demokratie ist im Nahen Osten? Nennen Sie mir ein anderes demokratisches Land. Ja. Waren Sie denn überhaupt schon mal in Israel? Fragte er mich, der eine. Ja, ich sage, ich bin jedes Jahr da, wenigstens einmal. Ja, ich kenne die Situation relativ gut. Ich sage, wissen Sie denn, ja, die haben denen das Land weggenommen. Ja, ich sage, dann sagen Sie mir noch mal bitte, wann gab es denn ein palästinensisches Volk schon mal? Vorher, früher. Hat es noch nie gegeben, ist ja ein erfundener Name. Sind hier Araber gewesen, ja? Wann war Jerusalem jemals eine Hauptstadt einer arabischen Nation? Nie. Ja, Sie glauben wohl an die Bibel. Ja, ich sage, ich glaube an die Bibel. Ja, die Bibel interessiert mich nicht. Oder, nee, ich bin Atheist, die Bibel hat für mich keinen Wert. Da sage ich, doch, die Bibel gilt auch als Atheisten. Wird sich alles erfüllen, was da drin steht. Auch über unser Leben. Und über unser Menschsein. Wir müssen uns Gott gegenüber mal verantworten. Und übrigens sage ich, ich habe da einen Kollegen, und der kommt nämlich aus dem Libanon, ein Araber, der Walid El-Kuri, mit dem war ich unterwegs, diese 12 Tage. Und der kam dann auch und hat dann auch mit denen geredet. Und der hat dann auch noch gesagt, die wirklichen Palästinenser zum Beispiel, die in palästinensischen Gebieten im Territorium Israel leben, das wird in den Medien nicht so gesagt. Wenn sie denen sagen, freut euch, bald gibt es einen palästinensischen Staat, dann sagen die bloß nicht. Bloß nicht. Wir wollen in Israel leben und arbeiten und wohnen. Ja? Bloß nicht in Palästinenser. Weil die Hezbollah, die Terrororganisation, die wollen gar nicht Israel zurück auf die Grenzen von 1967. Die wollen Israel radikal auslöschen. Es darf kein Juden mehr geben. Es darf kein Israel mehr geben. Ja? Und das war natürlich dann schon sehr, sehr traurig. Und aber interessant war, dass dann, ich wollte ihnen dann auch hier diese CD geben, weil Leben schön ist. Der eine hat dann abgelehnt, aber der Atheist hat sie dann genommen. Er hat gesagt, ja, ich höre mir das mal an. Ja. Aber ich habe gemerkt, und das hat mich so getroffen, ich habe gemerkt, entschuldigen Sie den Ausdruck, ich will mich nicht über diese Leute stellen, aber die hatten, wie man so sagt in Deutsch, von Tuten und Blasen keine Ahnung. Wirklich nicht. Die Geschichte, Historie, ja, Historie der Geschichte im Nahen Osten, kennen die überhaupt nicht. Die stellen sich einfach dahin mit den Plakaten, weil sie da über Medien hören, da sind so ein paar Leute, oh, ihr müsst gegen Israel. Ich weiß auch, ich bin kein Israel-Fanatiker, das können Sie mir glauben. Ich weiß, dass das auch ein sündiges Volk ist und dass die viel verkehrt machen und dass da viele Halunken sind. Ja, und auch politisch, die kriegen ja schon über Jahrzehnte keine Regierung mehr zustande und so weiter. Das weiß ich alles und trotzdem sage ich hier, die Bibel, das wird so kommen. Wenn die Gemeinde nämlich entrückt ist, und darum muss der Herr Jesus Christus zurückkommen, wenn die Gemeinde von dieser Erde weggenommen ist, erst dann wird Israel gerettet werden. Ja? Wenn die Vollzahl der Nationen eingegangen ist in den Himmel, dann wird ganz Israel gerettet werden, sagt der Apostel Paulus im Römerbrief Kapitel 11. Und dann wird etwas Wunderbares passieren. Wenn der Herr dann nachher in Herrlichkeit zurückkommt, dann heißt es in Offenbarung Kapitel 11, Vers 15, und der siebte Engel stieß in die Posaune. Da ertönten laute Stimmen im Himmel, die sprachen, jetzt hören Sie mal, das ist noch Zukunft. Die Königreiche der Welt, Nordamerika, Südamerika, EU-Gebiet, Europa, die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden. Und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wenn er wiederkommt, wird die Machtfrage gelöst. Ja? Und die muss gelöst werden, denn manche fragen sich ja, warum muss es denn zu einem messianischen Reich kommen? Wenn es nicht zu einem messianischen Reich käme, wenn Gott nicht sein Versprechen erfüllen würde und diese Erde wieder heil macht, dann wäre er der große Verlierer. Dann hätte Satan gewonnen. Ja? Mit anderen Worten, das irdische Reich Gottes ist notwendig, da sonst Gott als großer Verlierer dastehen würde. Er muss mit seinem Christus dort triumphieren, wo er scheinbar besiegt wurde, nämlich im Paradies. Da hat ja der Teufel Adam und Eva verführt. Ja? Und das Paradies ist zunichte gegangen. Es muss zurückkommen. Ja? Nur über Israel kann das geschehen, dass es zu einem weltweiten Gottesreich kommt. Und darum ist die Wiederkunft Jesu notwendig. Für Israel, damit Israel geheilt wird und dass dann über dieses Volk, erst einmal dieses Volk zurechtgebracht wird und dann über dieses Volk die ganze Welt zurechtgebracht wird. Haggai, auch ein Prophet des Alten Testamentes, der hat einmal geschrieben, Haggai 2, Kapitel 7, Kapitel 2, Vers 7, und ich werde alle Nationen erschüttern. Haben wir jetzt so ein bisschen auch erlebt, ne? Wie so eine Vorstufe, ja? Ich werde alle Nationen erschüttern. Das ist eine prophetische Aussage im Buch Haggai. Und das Ersehnte aller Nationen wird kommen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Herrscher. Was ist das, das Ersehnte aller Nationen? Ich bin überzeugt. Die Nationen sehnen sich nach Gerechtigkeit und Frieden, aber sie kriegen es selber nicht fertig. Sie schaffen es nicht, bei allen aufrichtigen Bemühungen, sie schaffen es nicht. Jesus muss zwangsläufig zurückkommen, damit sich diese Sehnsucht erfüllt. Und wenn ich eben, machen wir jetzt Pause, aber wenn ich eben gesagt habe, hier in unserem Vers, im Lukas-Evangelium Kapitel 21, da heißt es ja, dass Jesus sagt, auf der Erde wird Angst sein der Nationen und Ratlosigkeit. Und dann heißt es in diesem Zusammenhang, bei brausendem und wogendem Meer, während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den ganzen Erdkreis kommen werden oder kommen sollen, bei brausendem und wogendem Meer. Man kann das buchstäblich verstehen, dass auch wirklich da noch was geschieht, aber es muss nicht. Oft ist es auch Bildsprache, nämlich das wogende, tosende Meer steht für das sogenannte Völkermeer. Die Nationen außerhalb Israels werden auch als Völkermeer beschrieben. Und damit will die Bibel sagen, die Völker um Israel herum, die Nationen, die ganze Welt und Israel selber auch, die sind unruhig, wie ein vom Wind bewegtes Meer mit großen Wellen. Ja, erste Welle, zweite Welle, dritte Welle. Ja, so ähnlich. Und ich möchte da noch einen Beweis für geben. Im Psalm 65 heißt es nämlich, Hörer des Gebetes, zu dir wird kommen alles Fleisch. Gott unseres Heils, du Zuversicht aller Enden der Erde, und der fernsten Meere. Ja, damit ist ja nicht buchstäblich das Meer jetzt gemeint, die Zuversicht fürs Wasser, sondern der fernsten Meere, das heißt für die entlegensten Nationenländer, der da stillt das Brausen der Meere, das Brausen ihrer Wellen und das Getümmel der Völkerschaft. Und ich möchte dann nach der Pause noch ein Beispiel dafür angeben, wie Jesus mal im Boot mit seinen Jüngern war, auf dem See Genezareth. Und da ist ja mal so ein richtiger Sturm da gekommen und was da passiert ist und warum das passiert ist. Und das ist ein schönes, wunderbares Bild, prophetisches Bild für das, was geschieht und noch geschehen wird. Dann wird der nächste Punkt sein, die Wiederkunft Jesu ist dringend notwendig wegen dem vollkommenen Sieg über den Tod. Und wenn wir dazu noch kommen, die Wiederkunft Jesu ist notwendig und das ist sehr, sehr interessant für den vollkommenen Sieg über den Teufel. Da muss nämlich noch etliches passieren und das passiert in verschiedenen Stufen. Und wenn man das auch mal verstanden hat, dann versteht man auch die Weltsituation sehr viel besser. Und dann auch die Wiederkunft Jesu ist notwendig fürs ganze Geschöpf, für alle Tiere. Ja, für alle Tiere. Also ich nehme es schon mal vorweg, wir haben da, wo Elke und ich, meine Frau, wo wir wohnen, da fließt so ein kleiner Bach und da quakt jetzt schon monatelang immer so ein Frosch. Ja, und da denke ich auch, guck mal, dieser Frosch, der sehnt sich auch nach der Wiederkunft Jesu. Ne? Der muss immer Angst haben, weil da kommt immer dieser mit dem langen Schnabel da, wie heißt der nochmal, dieser Fischfresser? Ne? Eine Reiher, Fischreiher. Ja, der Fischreiher, der kommt dann immer da runter und dann ist er da am Suchen. Und der arme Frosch wird dann ganz still. Ja, der will natürlich nicht gefressen werden. Ja, und wir wissen, das Geschöpf sehnt sich nach was? Nach der Offenbarung oder nach dem Offenbarwerden der Kinder Gottes. Ja, wann werden denn die Kinder Gottes offenbar? Wenn Jesus offenbar wird. Die Gemeinde wird zu ihm geholt. Wenn Jesus öffentlich wiederkommt, kommt seine Gemeinde, die Kinder Gottes kommen mit. Und dann wird das messianische Reich auf diese Erde aufgerichtet. Und das Geschöpf sehnt sich danach. Ja, heute fressen und gefressen werden. Dann wird alles anders. Da können sogar die Menschen wieder hunderte von Jahre alt werden. Also das sind alles Argumente, Punkte, die uns sagen, Jesus, Herr, Maranatha, komme bald.